auf dem Fels gegründet, auf Jesus Christus. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Und das ist auch das Thema meiner Predigt heute Morgen. Höre Gottes Wort. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Der baut sein Haus auf dem Fels. Da kann kommen, was da will. Da passiert nichts. Und das ist genau das, was wir möchten. Es passiert so viel um uns herum. Und dieses Lied ist vielleicht gerade in dieser Zeit, wo das Klima verrückt spielt, sehr aktuell. Bau dein Haus auf dem Fels Jesus Christus. Und ich meine im Geistlichen, nicht im Natürlichen. Im Natürlichen kannst du manche Fehler machen, das kannst du wieder gut machen. Aber wenn du geistlich falsch gelagert bist, dann wehe dir. So, hör auf Gottes Stimme, hör auf Gottes Wort, nimm es zu Herzen und dann wirst du siegreich sein. Gott hat zu Josua einmal gesagt, weißt du, wenn du Sieg haben willst gegen die Kananiter, gegen die Hethiter, gegen die ganzen Völker ringsherum, denk jeden Tag an mein Wort. Beweg meine Worte Tag und Nacht in deinen Gedanken, auf deinem Bett oder wenn du unterwegs bist, wenn du reitest oder heute auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto sitzt, beweg die Worte Gottes und du wirst Sieg haben in allem, was du tust. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott will, Gott wird und Gott kann dich reich segnen. Wir wollen gesegnet werden. An dem Segen Gottes ist alles gelegen. Du kannst machen, was du willst, wenn Gott nicht das Haus mitbaut, wenn Gott dich nicht unterstützt, wenn du nicht das richtige Fundament hast, da geht alles daneben. Am Freitag wird das Thema sein, die Heilung der Persönlichkeit. Weißt du, deine Persönlichkeit, du wirst geboren und wirst gleich verschandelt. Dein Rücken wird gebrochen, dein Rückgrat, das darfst du nicht, das ist verboten, das kann man nicht und. Denk an die Schule, denk an deinen Kindergarten, denk an deine Eltern, dein Wille, dein Bock muss gebrochen werden. Verstehst du, und dann bist du ein gebrochener Mensch, Heilung deiner Persönlichkeit. Gott hat dich als eine Persönlichkeit gewollt, entweder sentimental, entweder cholerisch, entweder, was weiß ich, jeder Mensch ist anders. Es gibt keine zwei Menschen gleich auf diesem Planeten, auch wenn sie glauben, dass sie gleich wären. Irgendetwas ist ein bisschen anders. So, dann am Samstag wird das Thema sein, Gott steht dir bei. Egal was passiert, egal wo du stehst, er sagt, ich bin alle Tage bei euch. Soweit und dann wieder am Sonntag, wir sind da und dann über Glauben werden wir reden. Die Faszination des Glaubens. Also ich bin begeistert, dass ich glauben darf, dass ich glauben kann, dass ich mich an etwas festhalten kann. Und ich muss etwas haben. Jeder Mensch muss etwas haben, an dem er sich festhalten kann, auch wenn es nur ein Strohhalm ist. Auch wenn es nur manchmal vielleicht leere Worte sind. Auch sogar leere Worte können einen übers Wasser halten. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Das hat beim Hiob seine ganze Situation, seine ganze Geschichte verändert. So, höre auf Gott. Gott hören ist Leben. In meiner Bibel heißt es, Jesus hat zum Teufel gesagt, aber das ist nicht nur zum Teufel, das gilt für alle Menschen. Jeder Mensch oder der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das Gott zerkaut hat, auf mein Maß, so wie bei einem Vogel, die Mutter verkaut, verarbeitet, macht zu einem Schleim und schiebt dem jungen Vögelchen in den Schnabel. Und so muss uns das Wort Gottes in unseren Mund hineingelegt werden. Gottes Worte in deinem Mund. Aber zuerst musst du die hören. Und Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das sind die Worte Christi. In 5. Mose 32, Vers 47. Ich möchte zuerst mal das Wort Gottes sprechen lassen und dann werde ich ein paar Worte von mir sagen. Und da heißt es von Gott, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es ist kein leeres Wort, das ohne Bedeutung für euch wäre, sondern es ist wichtig für euer Leben. Jedes Wort Gottes. Deshalb nicht, was du dir ausdenkst, was die Leute sagen, sondern was der Herr zu deinem Herzen spricht. Das Wort Gottes in deinem Herzen, in deinem Mund, in deinem Gedächtnis, in deinem Verstand, in deiner Erkenntnis. Und da passieren gewaltige Dinge. Und Gott sagt, kein leeres Wort kommt aus meinem Mund. Wenn ihr diesem Wort folgt, werdet ihr lange im Lande bleiben, in das ihr jetzt über den Jordan hinüberzieht und in Besitz nimmt. Ihr werdet lange leben, wenn ihr diese meine Worte hört. Was Gott redet. Und dann heißt es, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst, da wird Segen dich begleiten. Da wirst du gesegnet sein auf der Straße, wirst gesegnet sein im Dorf, wirst gesegnet sein auf dem Marktplatz, du wirst überall gesegnet. Wenn du aber nicht horchst, dann mach dich gefasst, schließ eine gute Versicherung ab. Vielleicht nützt es, vielleicht bringt es was. So, nur nebenbei. Höre, wenn Gott redet. Wenn Gott zu uns redet, ist nicht umsonst. Gott warnt uns manchmal, das ist die Stimme Gottes. Gott korrigiert uns manchmal. Gott leitet uns und sagt, geh dorthin und da geh nicht aus dem Haus, bleib heute im Bett liegen. Also wir sollten auf Gott hören, was dran ist. Oder fahr links oder fahr rechts. Billy hat einmal eine kleine Geschichte erzählt, plötzlich fährt er und eine Stimme sagt, bieg nach rechts ab. Und er biegt nach rechts ab. Seine Frau sagt, was machst denn du? Wir müssen eigentlich geradeaus fahren. Und dann er sagt, nee, aber ich habe den Eindruck gehabt, ich muss rechts abbiegen. Biegt er rechts ab und dann, was sieht er, als er dann abgebogen hat? Ein Unfall, jemand fährt da rein. Er hätte es sein können, wenn er nicht auf Gott gehört hätte. Wenn Gott redet, du kannst dich nur fügen und sagen, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, wie diese Mutter Maria. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gottes Worte werden immer Wirklichkeit. So oder so. Gehorche. Nimm es ernst, nimm es zu Herzen. Denk drüber nach, Tag und Nacht. Was hat er denn gesagt? Was hat er gewollt? Was plant Gott mit mir? Also, du wirst bald merken, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott hat gewaltige Projekte mit uns vor. Nur nebenbei. Höre auf ihn, lass dich nicht verführen, lass dich nicht ausreden. Ja, das redest du dir ein. Nein, du musst hundertprozentig wissen, das ist die Stimme Gottes gewesen. Was hat der Heiland gesagt? Meine Schafe. Nicht meine Böcke, meine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie tun, was ich ihnen sage. Paulus sagt, meine Predigt war nicht in menschlichen Worten. Einfach so nur bla 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 bla. Nein, meine Worte waren eine Beweisung des Geistes und der Kraft. Es muss nicht glauben, dass jemand gleich umgefallen ist, dass jemand durchgeschüttelt worden ist. Oder Worte der Kraft. Die meisten Leute denken, das war ziemlich laut. Gott redet nicht immer laut und nicht immer leise. Gott hat schon so seine Stimme. Aber in Beweisung des Geistes und der Kraft, das stimmt, das ist echt, das ist wahr. Ja, so ist es. Das ist Beweisung der Kraft, dass du das nach Hause gehst und da sagst, das kann ich anwenden. Diese Rezepte, die Losung oder Lösung, das kann ich anwenden. So, sie hören meine Worte und sie folgen mir. Sie folgen einem anderen nicht. Wir haben ja seine Gebote. Eigentlich müsstest du gar nicht so viel hören. Wenn du richtig geschult bist, richtig trainiert bist, richtig entwickelt hast, musst du nicht ständig, lieber Gott, was sagst du? Ha? Mein Ohr an Gottes Mund, muss gar nicht. Wenn du seine Gebote kennst, das weißt, was normal ist, was anständig ist, was ist gehört, was praktisch ist, was anwendbar ist. Also nur für diejenigen, die seine Gebote nicht kennen oder nicht gerade einfallen, was sind seine Gebote, denen muss der liebe Gott sagen, halt, stopp. Denk drüber nach. So, es ist so wichtig, dass wir seine Gebote kennen. Und wir lernen seine Gebote schon, die Stimme Gottes lernst du aus der Bibel. Und das ist eine Gnade, dass wir heutzutage Bibeln haben. Und zwar in verschiedenen Übersetzungen. Manchmal habe ich ein Problem. Luther, der lebte im 15. Jahrhundert. Weißt du, das ist seine Sprache. Und er ging für Bass. Weißt du, was das ist? Er hat nicht Bass gesungen. Er ging einfach weiter. Verstehst du? Dieses Altdeutsche kennen wir nicht mehr so richtig. Deshalb bin ich so froh und dankbar, dass es moderne Übersetzungen gibt. Die sind nicht immer die besten. Aber wenn du 5, 6 Übersetzungen nebeneinander stellst, wirst du schon die richtige Übersetzung finden. Oder den Gedanken, das könnte es sein. Und ich bin dankbar für die Computer. Und da gibt es bibelserv.de, verstehst du? Da kannst du reingeben und kannst du verschiedene Bibelübersetzungen raussuchen. Du liest die Stelle in dieser Übersetzung, in jener Übersetzung. Dann kannst du, wenn du noch ein bisschen Fremdsprachen kannst, kannst du in einer anderen Sprache noch vergleichen. Und es klingt oft, oft ganz anders. Als wir getraut worden sind, hat der Pastor ein ganz blödes Wort ins Stammbuch geschrieben. Die Typ, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Oh, habe ich gedacht, Pastor, lieber Bruder, was hast du denn gedacht? Weißt du, werden wir die ganze Zeit plärren? Werden wir die ganze Zeit traurig sein? Werden wir die ganze Zeit depressiv sein? Was ist, weißt du, die mit Tränen sehen, diesem Psalmwort, die werden mit Freuden ernten? Bis ich mal im Englischen in der Amplified Bible Übersetzung gelesen habe, die in Zeiten der Not sehen, die werden mit Freuden ernten. Und genau das ist in Zeiten der Not, in Zeiten der Schwierigkeiten. Deshalb vergleich die Bibel, lass die Gottes Stimme zu dir reden und Gott tröste dich. Vielleicht bist du zuerst mal, wenn Gott redet, geschockt. So ein Blödsinn. So viel Unsinn. Das sagt mir gar nichts. Ich kann damit nichts anfangen. Aber bewege in deinem Herzen, denk drüber nach, kau es ein bisschen. Und du wirst merken, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Jesus hat im Neuen Testament, bevor er wegging, seinen Jüngern einen Befehl gegeben, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir haben das Alte Testament, aber Jesus lehrt uns ganz was anderes. Er sagt, liebe deine Feinde, nicht wie im Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern liebt eure Feinde, vergebt ihnen, tragt sie. Und vieles andere mehr, die Bergpredigt, das ist etwas, was Jesus im Neuen Testament seinen Jüngern gelehrt hat. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und vergisst nicht, was er dir befohlen hat. Was hat er uns befohlen? Du sollst lieben, du sollst die Schwachen tragen, du sollst dich taufen lassen, du sollst das und das tun, und zwar aus dem Herzen, nicht vom Kopf her. Folge seinen Anweisungen und dann geht es dir gut. Ein Pilot wartet immer, bevor er abhebt oder bevor er landen darf, vom Bodenpersonal. Was sagt das Bodenpersonal? Und jetzt darf ich abheben, wenn es frei gibt. Und deshalb achtet auf die Funksprüche. Kinder Gottes sollten auf die Funksprüche achten. Was sagt der Heilige Geist? Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist Gottes sagt. Den Gemeinden, den Christen, den Gläubigen. Der Heilige Geist redet nicht zu den Ungläubigen. Er redet auch, aber nicht so intensiv. Zu den Gläubigen, im Gottesdienst, in der Predigt. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Du sagst, ich kann nicht glauben. Geh in den Gottesdienst, besuche irgendeinen Gottesdienst und du wirst merken, da kommt wieder der Glaube. Es muss nicht immer ein ganz geistgesalbter Prediger sein. Es kann jeder Bauer, jede Omi, die aus der Bibel vorliest und etwas aus dem Wort Gottes erzählt und verkündigt, so im Hauskreis, Bibelstunde oder wo auch immer. Denn Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Predigen kommt aus dem Wort Gottes. Nur nebenbei. Also warte auf die göttlichen Funksprüche, auf die Anweisung vom Tower. Was sagt jetzt? Ist die Bahn mir freigegeben? Darf ich jetzt losfliegen? Darf ich jetzt losgehen? Wir müssen von Gott aus das Signal haben, jetzt ist frei. Das grünes Licht. So viele Christen rennen und die rennen in Unglück, weil sie nicht auf das Signal achten. Was er euch sagt, das tut. Was für ein Durcheinander würde auf dem Flughafen hier sein, wenn jeder macht und landet und startet, wann es ihm gerade einfällt. Jetzt bin ich so richtig im Schwung, jetzt werde ich loslegen. Nein, du musst warten, auch wenn es hinten brennt und raucht und kracht und du schon in Wartestellung bist, warte, bis der Turm dir sagt, jetzt können sie fliegen. In der Bibel und Predigt und so weiter gibt Gott uns immer heute Anweisung. Was ist gerade heute? Eigentlich die Bibel ist für 2000 Jahre geschrieben. Höre, Gottes Stimme ist meine Botschaft. Oder von mehr als 2000, vielleicht 4000 Jahre. Ist die Texte sind alt, sind uralte Menschentexte, überliefert, aufgeschrieben von Männern des Glaubens und Männer, was auch immer, auch nicht des Glaubens manchmal. Nicht alle waren so super fromm. Aber sind Gedanken Gottes festgehalten. Und ich habe eines festgestellt, egal auch wenn du diese uralten Gedanken liest, plötzlich spricht Gott zu dir. Wir haben uns in der Familie uns angewöhnt gehabt, bei der Bibellese in unserer Andacht einfach fortlaufend mal die Bibel zu lesen, so dass wir sagen können, wir haben die Bibel mal durchgelesen als Familie. Und wir haben die Bibel durchgelesen. Manchmal sind auch schreckliche Dinge in der Bibel. Und ich denke noch an eine Situation, wo Gott da den Saul angewiesen hat, die ganzen Völker auszurotten, die Amalekiter insbesondere. Denn es sitzt mein Sohn und Kinder, wenn die Bibel zuhören. Weißt du, andere hören die Bibel ganz anders wie du. Und da meine Kinder hören mir zu und sagen, Papa, aber das war der liebe Gott, bevor er Christ geworden ist. Wo er diese Völker niedermetzeln ließ und so weiter. Und so gibt es so viele Dinge. Da denkt, du liest fortlaufend, aber genau das ist deine Situation, denn du lebst auch in dem Zeitrahmen Gottes. Ein andermal, ich denke, ich muss was Gutes tun und tu auch was Gutes. Da kommt so ein Bettler an der Tür, im Winter friert und zittert, leicht angezogen. Und deine Stimme sagt zu mir, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keins hat. Und ich habe gerade zwei Mäntel gehabt. Einen imprägnierten, schönen, wattierten Mantel. Und gehe in den Schrank, gucke ich, also den würde ich gerne für mich behalten. Aber, naja, wir sollen nicht das Schlechteste den armen Leuten geben. Wir sollen einfach das, was gut ist, was ich auch gerne tragen würde, was mir nützen würde, auch geben. Und ich gebe dem Mann den Mantel. Am nächsten Tag steht er vor der Tür mit einer Tragtüte, ohne den Mantel. Denke ich, Jemene, Hatte den Mantel, hat jemand den Mantel geklaut oder was ist los? Dann sagt der Pastor, ich muss den Mantel zurückbringen. Der Mantel hat keine Westentasche für meine Papiere. Ich habe das gar nicht gemerkt. Aber ich dachte, lieber Gott, du siehst, ich will endlich mal was Gutes tun und jetzt klappt's nicht. Jetzt wollte ich dem Mann helfen, ich wollte ihm Freude machen und ich wollte so mich streichen und sagen, prima, hast du es gemacht. Und jetzt bringt er mir den Mantel zurück. Und weißt du, dann lesen wir fortlaufend die Bibel. Und dann sind wir, das war sehr früh am Morgen, dann sitzen wir am Tisch und dann lese ich mit Judas und die Salbung von Jesus in Bethanien, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich denke, das gibt's doch nicht. Ich muss den Armen nicht helfen, aber ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Und wenn ich keine Lust habe, werde ich kein Verbrechen begehen, keine Sünde begehen und gar nichts, wenn ich den Armen nicht helfe. Und das hat mich so befriedigt und so beruhigt. Also ich muss nicht helfen, wenn gerade so ist und wenn die Situation sich begibt, habe ich den Mantel wieder behalten und Gott gedankt, dass ich den Mantel wieder zurückbekommen habe. Ist auch ein Wunder. Verstehst du? Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Wie redet Gott? In der fortlaufenden Bibellese. Das will ich nur sagen. Lies einfach fortlaufend die Bibel. Tu das, was er dir sagt. Ob du es verstehst oder nicht. Ob es dir einleuchtet oder nicht. Ob es dir passt oder nicht. Das, was in der Predigt gesagt wird, geh nach Hause. Meistens, wenn ich etwas von meinem lieben Gott höre, ich werde grantig. Weißt du, wie das ist? Nein, nein, nein. Nehme ich nicht an. Kann nicht Gottes Wort sein. Steht nicht so in der Bibel. Und genauso ist, wie Gott redet. Dann versuchst du zu buddeln, herauszufinden, steht das wirklich in der Heiligen Schrift so? Hat der liebe Gott so gesagt? Und dann frage ich die Leute, manchmal auch so am Rande, so nebenbei, was denkst du, kann das so in der Bibel stehen? Und der andere hat auch Gottes Erkenntnis. Der andere hat auch Licht vom Herrn. Und der andere kann dir auch die Wahrheit sagen. So, und so viel Licht den Weg Gottes in diesem ganzen Dschungel und Dickicht, wie ich weiterkomme. Tue, was er dir sagt. Da will der Prophet, nein, dieser Naaman, der Hauptmann da aus Syrien, will Heilung haben, will gesund werden, hat Aussatz, kommt zu dem Propheten und sagt, und er ist ein Diener, der Gehasi, empfängt ihn an der Tür und sagt, Prophet, das ist jetzt draußen so ein General, der möchte geheilt werden, der ist aussätzig. Dann ist er gerade im Gebet, ach, sag ihm, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Und er kommt nicht mal raus, sagt ihm nicht mal guten Tag, betet nicht, salbt ihn nicht mit Öl. Und da soll ich gesund werden? Und da soll ich gesund werden? Die Gewässer in Damaskus sind viel besser als hier, dieser dreckige Jordan. Aber er lässt sich doch noch überreden, tauft dich 7-mal im Jordan. Und als er am 7. Mal aus dem Wasser rauskommt, ich bin wieder hergestellt, bin ganz, ganz frisch. Meine Haut ist jung. Tu, was er dir sagt. In Johannes 9, Vers 11, da ist eine Geschichte, der Herr Jesus, gut, dass der Heiland nicht da ist heute, der macht manchmal ganz merkwürdige Dinge, da spuckt er auf den Boden, rührt den Brei an und beschmiert die Augen da von diesem Blinden. Stell dir mal vor, das würde der Herr Jesus hier machen, nicht mit deiner wunderbaren Salbe und Creme, nein, mit dem Straßendreck. Und dann schmiert er die Augen und dann sagt, geh und wasch dich im Teich Siloah. Und der junge Mann geht hin und wäscht sich und wird sehend. Gottes Wunder passieren, wenn wir das tun, was er uns sagt, wo wir dann überzeugt sind, wo wir gehorsam sind. Denn Wort Gottes hören reicht nicht aus, auch Täter des Wortes zu werden. Was er euch sagt, das tut. Und die Wunder sind immer passiert, wenn wir das tun, was der liebe Gott sagt. Höre Gottes Wort. In Kana geht der Wein aus. Die Freude, ja, stell dir mal vor, du hast Hochzeit und da gibt's keinen Kuchen mehr, kein Wein mehr, nichts mehr, verstehst du? Nur noch Knäckebrot und Zelda ist es noch da. Und da geht die Mutter Maria zum Meister, zu ihrem Sohn. Jesus, uns geht der Wein aus, siehst es nicht? Bitte mach ein Wunder, du kannst ja was. Und der Herr Jesus kann was, aber er tut nicht alles. Das meiste müssen nämlich wir selber tun. Und dann geht die Maria, setzt sich hin, dass der, weißt du, die Maria vollkommen und die Reine, die Selige, ja, in aller Liebe, Maria wurde hier zusammengestaucht. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Stell dir mal vor, Jesus behandelt dich so. Pastor, was habe ich mit dir zu schaffen? Aber die sitzt da und ihr sagt den Jüngern, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und so passiert es. Und dann plötzlich sagt der Meister seinen Knechten, füll die Krüge mit Wasser. Verrückte Sachen. Weißt du, dort, diese Krüge benutzt man, um die Füße zu waschen. Und gerade in diesem, ja, hoffentlich haben sie sauber gemacht auch und ausgeputzt. Diese Krüge, verstehst du, da dann Wasser ist, da bleibt so viel sitzen, so viel setzt sich drunter. Füll die Krüge mit Wasser. Das haben sie getan. Aber das ist noch kein Wunder passiert. Das Wunder ist erst passiert, als sie dann diesen Becher nahmen und dem Speisemeister kosten ließen. Erst wenn wir konsequent, kompromisslos gehorchen, dann passieren die Wunder und Zeichen. Ein andermal, höre Gottes Wort, ist mein Thema. Du brauchst ein Wunder, Heilungswunder. Was weiß ich, was für Wunder du brauchst, finanziellen Wunder. Wunder in deiner Beziehung, Wunder in deiner, ja, in deiner Arbeit, an deinem Arbeitsplatz. Du brauchst irgendwo ein Wunder in deinem Beruf, in deinem Leben und so weiter läuft nichts, du stagnierst. Da kommt Petrus, oder nein, Jesus kommt zu Petrus. Habt ihr ein bisschen Fisch? Und er sagt, nein, Meister, wir haben heute Nacht die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Kennst du diese Geschichte? Ich streife nur ganz schnell. Eine erfolglose Nacht. Aber dann sagt Jesus nach dieser erfolglosen Nacht, geht und wirft das Netz mittendrin im See. Also nur Verrückte fangen Fische mittendrin im See. Petrus ist ja Fischermann. Jesus nur ein Zimmermann. Verstehst du was? Was hat der Zimmermann Ahnung von Fischerei? Aber tut, was er euch sagt. Und was passiert? Er wirft das Netz mittendrin im See aus, wo die ganzen Fische da Siesta haben. Die sind irgendwo in dieser Hitze, sich irgendwo in Winkel, sich verkrochen, wo es kühl ist oder wo es was rauskommt zum Futtern. Und dann machen sie den größten Fang ihres Lebens. Wunder passieren, wenn wir gehorchen, was er uns sagt. Hören und gehorchen geht so eng zusammen. Was nützt es, du hörst so viel und manche Leute hören so viel, die haben Herzverfettung schon geistlich. Die haben so viel gehört und so viel gelesen und dann googeln sie den ganzen Tag im Internet und was weiß ich, dann noch Bibel-TV und dann noch irgendeine andere Andacht, Telefon, Kurzpredigt. Da wird so viel gehorcht. Weißt du, wir hören so viel, aber seid Täter des Wortes. Lieber eine Predigt hören, aber die ausleben. Und die ist nicht einfach. Seine Worte kommen nicht leer zurück. Sie haben Wirkung und Auswirkung. Gottes Worte bringen Gesundheit an Seele, Geist und Leib. Jesus sagte, ihr seid meine Jünger, wenn ihr mir nachfolgt, an meinem Wort bleibt und tut, was ich euch sage. Und es ist nicht immer leicht. Willst du einen Schatz im Himmel haben? Wir haben gestern davon gesprochen. Willst du einen Schatz im Himmel haben? Sagte dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, dass du nichts mehr zurückbekommst. Die Armen geben dir nämlich nichts zurück. Die verplempern, versaufen, verfressen, was weiß ich. Machen sie einen schönen Tag. Gib's den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und dieser Jüngling ging traurig davon. Und wie oft gehen wir aus der Predigt traurig davon? Ich habe gedacht, ich habe gehofft, ich habe geglaubt, da wird was passieren. Gott wird mir ein Wort geben. Er hat dir ein Wort gegeben. Aber das ist so schwer. Verkaufe alles, was du hast. Verkaufe alles, was du hast. Und gib's den Armen und folg dann mir nach. Glaube und Gehorsam. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Liebe und Gehorsam hängen zusammen. Wer Jesus liebt, der gehorcht ihm auch. Der glaubt ihm, der vertraut ihm. Und die Liebe zu Jesus ohne Gehorsam ist Spiritismus, Okkultismus, Esoterik, Hokuspokus. Liebe zu Jesus. Also Gott will Gehorsam haben, was er uns sagt, wir sollen tun. Ob wir es verstehen, ob es in unserem Konzept es passt oder mit meiner Religion ich das zusammenbringe. Und manchmal bringe ich mit meinem Verstand nicht zusammen. Und Gott gebraucht unser Verstand. Und ich muss dann, bevor ich etwas mache, etwas Verrücktes mache, muss ich durchdenken, durchrechnen, durchplanen. Wenigstens 5 Leute anhorchen. Was sagst du drüber? Was sagst du drüber? Was denkst du drüber? Was ist deine Meinung darüber? Dann, wir hören verschiedene Meinungen und dann können wir es ausgleichen. Prüfet alles und das Gute behaltet. Auch das gehört zum Hören. Prüfet alles und das Gute behaltet. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist gerade für dich. Wir müssen lernen als Christen, hier 2000 Jahre danach, wir müssen lernen, die Bibel richtig zu teilen. Und Paulus schreibt an Timotheus, teile das Wort Gottes richtig. Höre Gottes Wort ist mein Thema. Teile das Wort Gottes richtig. Nicht alles ist für dich, was für Abraham war. Nicht alles ist für dich, was für Moses war. Nicht alles ist für dich, was für Israel war. Nicht alles ist für dich, was für die Jünger war. Nicht alles ist für dich, was für die Maria war. Du müsstest ja, was weiß ich, nur noch hin und her hetzen. Und wir müssen prüfen, was ist für meine Zeit? Was ist für meine Situation? Was ist für mein Problem? Was ist damals für ein David gewesen? Das Alte Testament, was ist für das Neue Testament? Teile die Bibel richtig. Sonst bekommst du einen Irrglauben. Und viele Sektenleute, die nehmen einfach eine Bibelstelle aus dem Zusammenhang raus, so wie eine Rosine, picken sie raus. Das ist das Wort Gottes. Die ganzen Sekten, die haben irgendeine wunderbare Stelle gefunden und alles ist biblisch. Aber du kannst nicht alles anwenden. Prüfet alles und das Gute behaltet. Ich denke nur, ich könnte dich heute Morgen zum Selbstmord zwingen. Und wehe, du machst es nicht. Ich habe biblische Argumente. Bring dich um. Soll ich dir sagen, wie? Gott, Jesus sagt zum Judas, geh hin und du beeile das, dass du das bald tust, was du tust. Also Jesus verraten. Und wenn du das nicht tust, und da heißt es, und Judas ging hin und hängte sich auf. Und dann heißt es weiter, gehe hin und tue das Gleiche. Und das ist, wenn ich so Bibelstellen wie Jehovas Zeugen und andere Sekten zusammenputzeln, das passt. Geh hin und tu das. Und was du tust, das tue bald. Verstehst du? Also beeil dich, such den schnellen Strick. Und Judas ging hin und er hängte sich. Und dann tue das Gleiche. Du siehst, so leicht ist es, dass man eine Irrlehre, eine Sekte aufbaut. Es muss alles im Kontext gelesen werden. Im Kontext gehört werden. Und dann muss man fragen, ist das praktisch anwendbar? Gott ist ein praktischer Gott. Gott spricht zu allen seinen Kindern, aber die wenigsten hören seine Stimme, verstehen seine Stimme, können diese Stimme annehmen. Weißt du, wir wissen ja, in der Endzeit wird sogar ein Engel vom Himmel kommen und da uns etwas erzählen. Und Jesus sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch etwas verzapft, glaubt nicht daran. Wir müssen es prüfen. Auch nicht, wenn ein Engel jemand was sagt. Du musst wissen, was hat Gott zu dir gesagt, nicht zu dem Engel und was der Engel dir erzählt. Ich denke nur an diesen Propheten aus Judäa. Dieser Prophet aus Judäa in Samaria weissagt in Bethel gegen den Götzentempel und da wird die Hand von diesem König Josia steif und plötzlich ist, da ist noch ein alter Prophet und seine Buben sind auf dieser Messe dabei. Pfati, heute ist ein Prophet in Bethel aufgetreten, der hat Vollmacht und Autorität. Der König hat eine steife Hand bekommen und dann sagt, bet für mich. Und dann hat die Hand wieder benutzen können. Ein Prophet ist unter uns. Und Gott hat diesem Propheten etwas gesagt. Du sollst in diesem Stadt, in dieser Stadt, in diesem Dorf nichts essen und nichts trinken. Diese Leute taugen nichts. Nimm von ihnen nichts an. Und was passiert? Da kommen die Buben von dem alten Propheten. Komm zu uns. Unser Vater ist auch ein Prophet. Aber wo ist er gewesen? Der hat überhaupt gar nichts getan. Er hat versagt. Dieser alte Prophet. Und dieser alte Prophet ist schlau genug, um den zu verderben, zu verführen. Und dann sagt der Jungs, geht hin und sagt dem jungen Propheten, ein Engel ist heute Nacht bei mir erschienen. Ich soll dich zu mir rufen und du sollst zu mir kommen. Und dieser dumme Prophet war noch nicht fest begründet, war nicht im Wort Gottes gegründet. Ach, wenn ein Engel dem erscheint, dann muss ich doch gehen, dann muss ich doch gehorchen. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, wenn Gott zu dir redet, dann hat er zu dir gesprochen. Und nicht zu irgendjemand anders, auch nicht zu jemand, sondern durch einen Engel. Er hat zu dir gesprochen und du musst das tun, was er dir gesagt hat. Du sollst in dieser Stadt nicht essen und nicht trinken. Wort Gottes. So einfach ist das Wort Gottes. Und dann nicht, ach, ich habe heute Nacht geträumt. Also der Herr hat mir gezeigt im Traum, ich soll dir sagen das und das. Nein. Du musst selber träumen, selber wissen, was dran ist. Und nicht auf Wunsch von anderen leben und gelebt werden. Die anderen Leute manipulieren dich. Und der Teufel versteht dich zu manipulieren. Verstell sich als ein Engel des Lichts. Heute Nacht kam ein Engel. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Offenbarung 2, Vers 7. Was der Geist in Gemein hat. Und das kommt 7-mal vor. Höre. Höre, was der Geist in Gemein sagt. Millionen und Abermillionen von Gläubigen gehen verloren. Und ich sage auch, warum. weil sie Jesus nicht kennen, weil sie Jesus nicht hören oder überhören. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Ich schon. Ich möchte schon wissen, was der liebe Gott für Gedanken über mir hat. Ich weiß, er hat gute Gedanken, aber was denkt er wirklich? Bin ich okay? Bin ich in Ordnung? Kann ich vor ihm bestehen? Kann er das auch bei mir machen? Oh, das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Kann er das sagen? Gott spricht im Klartext. Das ist das Schöne dabei. Liest die Sendschreiben. Weißt du, du möchtest wissen, was Gott über dich denkt. Was Gott über die Christen heute denkt, in den ganzen Gemeinden hin und her. Was er über uns hier denkt. Lies mal in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Da steht genau das, was Gott über uns denkt. An diese Gemeinde zu Ephesus, die ist voller Action. Singen viel, beten viel, arbeiten viel. Aber die haben ein Problem. Da fehlt die Liebe. Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Die Liebe. Gute Werke, aber wenig Liebe. Und wir haben heutzutage auch unheimlich viele Werke. Da kommen die Flüchtlinge, da kommen die Armen, da kommen die Kälte, Leute, die frieren draußen nachts, da die ganzen Obdachlosen. Also wir haben so viel. Aber ist das wirklich alles? Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Wir sind nicht Sozialamt, wir sind nicht die Bank, wir sind nicht Hotel. Es ist wichtig, dass wir herausfinden, was will Gott gerade speziell für uns. Und weißt du, was Gott von der Gemeinde in Ephesus wollte? Ich habe was gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe ist nicht, dass du verliebt bist in irgendetwas, in irgendjemand. Nein, die erste Liebe geht zu Jesus hin, zu Gott hin. Liebst du mich, Petrus, Thomas oder wie sie alle auch heißen? Weißt du, gute Werke ist nicht Perfektionismus, sondern mit dem Herzen den Herrn lieben. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus allem Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann erst dich selbst und deine Nächsten. Denn du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Du kannst den Nächsten nicht annehmen, wenn du dich selbst nicht annimmst. Du kannst den Nächsten nicht akzeptieren, wenn du dich selbst nicht akzeptierst. So. Und so geht's weiter. So viele Christen, sie machen alles berechnend. Sie sind nicht von Gott inspiriert, das und das zu tun. Weißt du? Oder vom Geist Gottes getrieben, denn welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nein, sie berechnen. Also wenn ich das mache, passiert das, das und so. Verstehst du? Und berechnen. An die Gemeinde in Pergamon, auch ein Sendschreiben. Ich streife nur ganz kurz dieses Sendschreiben. Du wirst es zu Hause in aller Ruhe durchlesen dürfen. Die Gemeinde wohnt da, wo Satans Thron ist. Das könnte genauso Berlin sein. Ich weiß, wo du wohnst, wo dieser Pergamon-Altar ist. Du bist umgeben von Heiden. Die Gemeinde Jesu lebt gefährlich. Du lebst da, wo Satanismus regiert. Was glaubst du, die Leute gehen? Die ganzen Politiker in aller Liebe. Die ganzen Politiker haben ihre Hexen, ihre Wahrsager und Zeichendeuter. Das war schon in alten Ägypten so. Das war diese ganzen Chaldeer. Das war in Babylon so. Und das ist heute, ob in Washington oder hier im Reichstag oder wo es auch immer ist. Sie haben alle ihre eigenen Wahrsager, Zeichendeuter. Die Gemeinde lebt in einer religiösen Welt. Tempel um Tempel, das war damals in Pergamon, in Babylon, in Rom, wo auch immer. Und da waren lauter Götzen da. Übermacht, Tyrannei. Eine schreckliche Umgebung. Da lebt die Gemeinde Jesu. Aber da heißt es vor dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Glauben nicht verleugnet. Mein Wort nicht verleugnet, meine Liebe zu dir nicht verleugnet. Du hast deinen Glauben nicht verleugnet. Man würde heute sagen, du hast keine Kompromisse gemacht. Du bist deinen Weg gegangen, du hast dich von deinen Zielen nicht abbringen lassen. Du hast deine Identität bewahrt und nicht aufgegeben. Und es gibt äußere und innere Feinde. Und wie schnell passen wir uns der Welt an, dem Zeitgeist. Wer weiß, wenn die das machen, warum sollen wir das nicht machen können? Ich sage euch eines, uns Christen wird nichts erspart. Und wir müssen uns auf allen Ebenen bewähren. Und in den ganzen Sendschreiben hin und her, da geht es um Kampf. Wer da überwindet, der wird alles ererben. Wer da überwindet, ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Wir möchten, Herr, gib uns deinen Sieg. Wenn jemand so betet, der weiß gar nicht, was er betet, der sollte lieber nicht beten, Herr, ich brauche Sieg. Wenn du einen Sieg haben möchtest, kriegst du Krieg, Kampf, Stress. Angriffe. Und da musst du dich durchsetzen, Ellenbogen anwenden. Du musst kämpfen. Und dann hast er Sieg. Denn Sieg gibt es nur nach dem Kampf. Du musst dich auseinandersetzen. Dann gibt es eine Siegeskranz und eine Siegesehrung, eine Siegesurkunde. Du warst treu. Immer wieder heißt es, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Arbeit. Ich kenne deine Taten. Ich weiß deine Leistung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gott weiß alles, was wir anstellen und was für Motive uns bewegen. Ich weiß deine Werke. Aber dann sagt er, ich habe das gegen dich, dass du etwas duldest in deiner Mitte. Diese Nikolaiten, nicht Nikolaus. Nikolaiten. Verstehst du? In aller Liebe, was das auch alles sind. Weißt du, wo es alles menschlich geregelt wird? Das ist nämlich, weißt du, der Heilige Geist wirkt. Katholiken haben ein anderes Problem als die Evangelikalen oder evangelischen Protestanten, weil bei den Katholiken ein Geistesaufbruch war und bei den Katholiken gab es viele Geistesaufbrüche in all diesen Jahrhunderten. Weißt du, was die Katholiken gemacht haben? Einen Orden verpasst. Die Franziskaner, Benediktiner, Dominikaner, immer einen Orden verpasst. Bei den Protestanten ist es so, die gründen gleich eine eigene Kirche, einen eigenen Verein oder einen eigenen Club, bauen gleich eine Bibelschule oder eine Missionsstation, was auch immer ist, gleich menschlich geregelt. Und die ganzen Erweckungen der Bibel und die ganzen Erweckungen auch der Neuzeit, da kannst du es durchgehen, die haben nicht länger wie 3 Jahre gedauert. Und dann beginnt man zu regulieren, damit der Heilige Geist so richtig fließt und wirkt und es fortgesetzt werden kann. Es wird alles rationell gelöst. Natürlich klingt das alles so geistlich. Der Wille Gottes soll getan werden. Nun lehren Sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Weißt, man kann für alles eine Bibelstelle verwenden. Schrecklich. Und es passt. Weißt du, demokratisch wird das geregelt. Die Mehrheit entscheidet. Aber Demokratie war noch nie von Gott. Von Gott kommt Theokratie, Gottes Herrschaft. Gottes Macht. Gottes Wort. So, man passt sich den Zeitgeist an. Man versucht, diese Dinge zu verdiesseitigen. Weißt du, man baut gleich ein Königreich. Egal wo, katholische Kirche oder Genf oder Florenz. Weißt du, da gab es Aufbrüche, Gott hat gewirkt. Aber da macht man gleich irgendwie so Menschenwerk. Da kommt gleich ein Häuptling, ein König. Alles, was der Heilige Geist begann und beginnt, macht der Mensch immer wieder rückgängig. Weißt du, es fängt im Geist an und es hört im Fleisch auf. Wenn du etwas von Gott haben willst, lass es zuerst mal im Fleisch. Zuerst mal, ja, will ich nicht, kann ich nicht. Wir können es nicht. Aber der Geist Gottes wird stärker und stärker und stärker und der setzt sich durch. Und so vieles wird im Fleisch beendet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sardes, da sieht man diese ganzen Missstände. Weißt du, man macht dies und macht jedes und dergleichen. Da sieht man, was dann am Schluss ergibt. Und das Ergebnis ist marottes Christentum, geteiltes, zwielichtiges Leben, abgestumpft. Ich habe was gegen dich. Sardes Christen, denen fehlt die Geistesunterscheidung. Alles ist gut, alles wunderbar, alles ist vom Herrn. Hauptsache es ist frommer Anstrich. CDU, CSU, christliche Partei, christliche Mitte. Weißt du, da kommt alles auf christlich. Alles auf christlich. Alles christlich. Alles biblisch. Und sie denken, da ist alles in Ordnung. Und ich muss mich nicht verändern. Das klingt so fromm. Das klingt so fromm. Weißt du, wir haben ein Pferd gekauft. Mein Vater hat ein Pferd gekauft vom Markt. Und kommt nach Hause und erzählt zu Hause unserer Familie, das Pferd ist fromm. Und es war Kommunismus, Atheismus, er hat von ungläubigen Leute das Pferd gekauft. Das Pferd ist fromm. Habe ich gesagt, Papa, was ist ein frommes Pferd? Es beißt nicht. Das fromme Pferd beißt nicht. Jetzt weiß ich, also fromme Christen beißen nicht. Sind nicht bissig. Echte Christen sind bissig. Sie sind nicht nur fromm religiös. Sie tun keine Mücke was zu leid. Sie glauben oft, diese Sardes-Christen, sie glauben, wir haben schon alles hinter uns. Geschwister, das ist das Schlimmste, was man glauben kann. Ich habe euch gestern gesagt, hört euch die Predigt von gestern nochmals an im Internet oder wo auch immer. Weißt du, ich denke, ich habe schon alles hinter mir. Aber ich muss nur sagen, ich habe noch das meiste vor mir. Ich habe noch gar nichts überwunden. Ich denke, ich habe es überwunden. Aber je mehr ich glaube, dass ich überwunden habe, desto mehr merke ich, du hast noch gar nichts überwunden. So wie ein Weiser mal gesagt hat, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Sardes Christen, sie denken, es ist alles in Ordnung. Bei mir stimmt alles, was soll sich noch bei mir groß verändern? Wenn Gott anfängt, an dir zu arbeiten, dann gute Nacht. Weißt du, da gibt es so viele unheilige Kompromisse, die wir in unserem Leben haben. Du duldest das. Ich weiß, dass du das duldest und ich weiß, dass du das duldest. Weißt du, und ja, wir sind richtige Dulder. Alles nett und gut. Die Christen in Sardes, weißt du, sie erfüllen bestimmte Rituale. Sie gehen sonntags in die Messe, in die Kirche oder was auch immer das gewesen sein mag. Und sie beten und dann nach Hause machen sie genau das Alte, wie sie bisher gemacht haben, dass sich überhaupt nichts verändert. Wenn Gott zu uns redet, gibt es Veränderung. Und zwar ganz massive. Die will ich gar nicht. Die passen mir nicht, die schmecken mir nicht. Als Billy mal bei uns war, werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, wer das gewesen ist. Aber doch, ich weiß schon, wer es gewesen ist. Da kommt jemand, eine dicke, fette Person und sagt, Pastor, bete für mich, dass ich abnehme, dass ich schlank werde. Und so weiter. Dann sagt er, nee, frag du den Herrn, was ich essen soll. Mal eine ganze Woche, frag den Herrn, Herr, was soll ich heute essen? Du kannst Gott in diesen praktischen Details den Herrn anrufen und so weiter. Und nach einer Weile, ja, wahrscheinlich war das seine Frau, vermute ich. Kann es nicht sagen, will auch niemand auf niemanden richten, aber auf jeden Fall, dann kommt diese Person und sagt, weißt du, ich habe es nicht abgenommen. Kannst nicht noch beten für mich, dass der Herr mir zeigt, was wir mit mir weitergehen sollen? Ja, hast du den Herrn gefragt, was du essen sollst? Ja, ich habe es gefragt. Aber hat er es gesagt? Ja, er hat es gesagt. Aber das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. Verstehst? Weißt du? Und genau das ist das, was dir nicht schmeckt. Diese bitteren Kräuter ist genau das, was dich schlank macht. In aller Liebe. Das schmeckt mir nicht. Gott will zu uns reden. Und wenn er geredet hat, dann musst du auch das schlucken, was dir nicht schmeckt. Und dir nicht passt. Und dir nicht bekommt. Weißt du, genau das ist, was Sardes ihr Problem ist. Sie nehmen so viel Rücksicht auf alle möglichen Menschen, Umstände, Dinge und so weiter, aber sie nehmen keine Rücksicht auf Gott. Das ist eine Tragödie, auch im Volk Gottes heutzutage. Wir nehmen Rücksicht, wir wollen die nicht verletzen, wir wollen die nicht vor Kopf stoßen, wir wollen die nicht verlieren. Dann der Sendschreiber in Philadelphia. Philadelphia heißt Bruderliebe. Toller Name. Also ich habe viele Gemeinden kennengelernt. Philadelphia-Gemeinde. In Stockholm, einer der größten Gemeinden, nennen sich Philadelphia-Gemeinde. Hier in Berlin gab es zeitlang auch Bibel, eine Gemeinde Philadelphia. So in aller Liebe, Philadelphia, Bruderliebe. Aber die Frage ist, wie groß ist die Bruderliebe? Und wir werden an der Liebe gemessen. Nicht, ob wir die reine Lehre haben. Nicht, ob wir da irgendwelche vollkommenen Dinge tun. Wir werden an der Liebe gemessen. An der Liebe erkannt. Und was in der Ewigkeit zählt, du, das lerne ich mehr und mehr. Ich habe es noch nicht ausgelernt. Da zählt die Liebe. Hast du genug geliebt? Nicht nur genug gebetet? Wir denken manchmal, ich muss genug beten, genug Bibel lesen. Nein, hast du genug geliebt? Wahre Christen werden an der Liebe erkannt. Unsere geistliche Reife wird an der Liebe erkannt. Wie wir miteinander umgehen, wie wir einander uns behandeln. Ob ich die Schwachen trage. Weißt du, es ist kein Kunststück, die Starken zu tragen, aber die Schwachen, die einem auf die Nerven gehen, diese Nervensägen, die Schwachen zu tragen. Wir werden also an der Liebe beobachtet. Hat er Liebe? Haben wir Gott über alles in der Welt geliebt? Unseren Nächsten geliebt? Und dann etwas ganz Großes, habe ich mich selbst geliebt überhaupt? Weil die meisten, die lesen nicht, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber in der Bibel heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie? Wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht ausstehen kannst, kannst du den Nächsten auch nicht ausstehen und kannst den lieben Gott auch nicht ausstehen. Wir werden an der Liebe gemessen. Matthäus 25. Was ihr den Geringsten getan habt, den Kleinen, den Niedrigen, ja, den Schwachen, den Neubekehrten, den Alten, den Kranken, den Mühseligen. Auf Gottes Wohlgefallen ruht auf Menschen, die Menschen lieben. Weißt du, wir lieben Gott. Das ist nur eine Heule wie die Wölfe. Und die Bibel sagt klipp und klar, was wahre Liebe ist. Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst? der irgendwo irgendwelchen Sternen, was weiß ich, wo der ist, überhaupt gar nicht da ist? Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du den Bruder, die Schwester nicht lieben kannst, die du siehst? Denn in jedem Bruder, in jeder Schwester ist der liebe Gott zu Hause. Nicht nur in jedem Bruder, jede Schwester, sondern in jedem Menschen. Ich bin entsetzt über den Trump, was er da jetzt in Amerika erzählt hat, dass die Afrikaner, die Leute von Haiti, Drecksleute sind. Bei Gott gibt es keine Drecksleute. Und ich wundere mich manchmal, warum Gott Amerika so straft, weil sie so einen dummen Präsidenten haben. Der andere beleidigt, der andere runtermacht. Also auch der Afrikaner, ich war bei den Eingeborenen, ich weiß, was das ist. Die sind edle Menschen. Ich wünschte, ein Deutscher wäre wenigstens so, wie die Eingeborenen oft sind. Die wissen, wir rotten nicht die Tiere einfach aus. Wir müssen, und die entschuldigen sich beim Tier, wenn sie jemand ein Tierchen mal schießen müssen. Tierchen, ich muss schießen, weil wir sonst verhungern, wir müssen überleben. Aber das ist heute, weißt du, heute sind Mörder unterwegs. Und nicht nur Mörder Menschen gegenüber, sondern auch den Tieren gegenüber. In aller Liebe. Oh, die Tiere werden eines Tages vor Gott auftreten und sagen, die haben uns gemetzelt, die haben uns niedergemacht, die haben uns gequält, die haben uns gepeinigt. Die haben für alles Geld gehabt, aber für uns nichts übrig gehabt. Nur nebenbei. In der Bibel heißt es, du sollst die Tiere nicht quälen. Und schon allein das, meinen Kindern habe ich streng verboten. Wir haben keine Stierkämpfe. Wir waren in Spanien, Pamplona und so weiter in diese Städte. Aber wir haben gesagt, wir werden keinen Stierkampf angucken. Und wir meiden alle Stierkämpfe, Hahnenkämpfe oder was weiß ich. Die werden die Tiere gehetzt aufeinander. Und wir sollen barmherzig sein mit den Tieren, steht in der Heiligen Schrift. Nimm deine Konkordanz und frag Gott danach. Und manche wundern sich, warum ihnen dreckig geht. Und ich kann dir sagen, ohne Problem, weil sie die Tiere quälen. Denn das Blut schreit zum Himmel. Das Blut dieser Tiere. Warum wir so viele Leute krank haben und depressiv für Menschen haben, die essen das Blut von Tieren, die lebendig zerhackt werden. Verstehst du, und noch das Blut drin ist in diesen Lebewesen. Und das, weißt du, diese Hormone sind nicht abgebaut. Das kann jeder Wissenschaftler sagen. Dass da Blutwurst und alles, was mit Blut zu tun hat, auch deutsche Schokolade, das Schweineblut drin. In aller Liebe. Guten Appetit. Und die wundern sich, die Leute. Weißt du, wenn es mir schlecht geht, ich nehme ganz schnell Schokolade, dann geht es mir wieder gleich besser. Das ist Unsinn, das ist ein Trick des Teufels. Ich bin böse. Aber ich bin nicht böse, ich will dir helfen, die Wahrheit zu erkennen. Denn so vieles, was du über deinen Mund einnimmst, versau dein Leben. Mach dich krank, mach dich kaputt. So, wie Bruderliebe, wie behandeln wir unsere Geschwister? Ich bin kein Grüner und habe mit den Grünen nichts gemein und will auch nichts mit ihnen zu tun haben. Weißt du, aber die Tiere, die Natur sind meine Brüder und Schwestern. Mit. Die sind am gleichen Tag geschaffen wie ich. Als Mensch. Am sechsten Tag schuf Gott die Pflanzen, Gott schuf die Tiere und Gott schuf am Abend den Menschen. Wir sind ein Teil dieses Prozesses. Wie stehst du zu deinen Geschwistern? Du kannst, weißt du, die fremden Leute, die kannst du heimschicken. Aber deine Brüder und Schwestern kannst du nicht heimschicken. Den Bruder, die Schwester hier in der Gemeinde kannst du nicht einfach wegschicken. Hau ab, verschwinde. Nein, die hast du, solange du lebst. Und selbst wenn die schon weg sind, die werden dir in der Ewigkeit Probleme machen. Der hat mich abgelehnt, der hat mich nicht gewollt, der hat mich nicht geliebt. Philadelphia. Also, oh, ein schöner Name. Der Herr hat dieser Gemeinde nichts auszusetzen und nichts zu sagen. Weißt du, wie stehst du mit der Bruderliebe, wenn du da gefragt wirst? Ich werde nie vergessen, meinen ersten christlichen Schock erlebe ich in einer Darbistengemeinde, zur Mischung Baptisten-Darbistengemeinde. Wir waren so Doppelgemeinde. Den einen Sonntag hat der gepredigt, die Darbisten, den nächsten Sonntag die Baptisten, weil die zu klein waren für einen eigenen Pastor. Da sehe ich noch einen Bruder, der steht auf und sagt, Geschwister, ich muss euch heute eine Wahrheit bekennen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und ich habe gedacht, wie? Nur die lieben, die mir sympathisch sind. Aber ich habe so viele Menschen, die mir nicht sympathisch sind. Und was ist mit denen? Und die muss ich gerade lieben, die mir überhaupt nicht sympathisch sind, die mir gar nicht liegen, die sich nicht gewaschen haben, die aus dem Ausland kommen, das haben wir damals nicht gehabt, aber die gar nicht richtig Deutsch gesprochen haben, verstehst du? Und die Brüder und Schwestern, die gehören zu uns, echte Bruderliebe, die kleine Schwester, der kleine Bruder, die gehören zu uns. Esau musste mit Jakob zurechtkommen und Jakob mit dem Esau. Moses, Aaron und Miriam, verstehst du, die gehörten zusammen, unzertrennlich, sie dienten Gott gemeinsam. Ismael und Isaac, ach, du hast eine andere Mutter. Du, das interessiert gar nicht, ob du die Mutter oder den Vater hast, du bist ein Bruder und Schwester. So viele Menschen, die denken ja, der hat ein anderes Gebetsbuch. Ja, Ismael und Isaac, Kain und Abel. Und was passiert? Das erste Verbrechen begann am Altar Gottes. Er schlägt doch der Kain den Abel und sein Blut steht im Hebräerbrief, 1000 nach Jahren. Sein Blut spricht klarer und deutlicher und schreit zum Himmel. Das Blut vom Abel, Philadelphia-Christen. Was würde Jesus heute sagen? Da kriegen sich die Gläubigen in die Haare, in die Wolle. Die zerren sich hin und her, fallen um Hals und versuchen den einen aneinander erwürgen. Willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Weißt du, hier muss man sich bewähren, in der Familie Gottes, in der Liebe. Wir reden über die Bedeutung des Sendschreiben heute ganz kurz. Das ist noch diese Laodicea-Gemeinde, eine der letzten Gemeinden in dem ganzen Sendschreiben. Ein Modezentrum der damaligen Welt, eine Geschäftshauptstadt, so wie Paris, Mailand oder New York, vielleicht auch jetzt ein Stück weit Berlin. Jesus sagt, du sagst, ich bin reich und habe es gar satt. Ich bedarf nichts und ich weiß nicht, was du von mir willst. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du jammerlich, elend und bloß bist, arm, blind. Weißt du, trotz dem Wohlstand, arm, trotz der ganzen Heilkunde und Medizin, was bei dir gang und gäbe ist, blind, trotz deiner Kleiderluxus, nackt, verstehst du, ausstaffiert, verstehst du, aber nackt, bloß und jämmerlich. Laodicea wird 6-mal in der Bibel erwähnt, 2-mal in der Offenbarung und 4-mal im Kolosserbrief. Es gibt 2 Arten von Christen, die, die Jesus nachfolgen und dann die billige Ausgabe davon, die Jesus bewundern. Oh, Herr Jesus, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Verstehst du? Die ihn bewundern. Die christliche Billigware wird produziert durch ein billiges Evangelium, durch die billige Gnade, die nicht viel verändert. Man kommt und geht, wie das so, wenn man gekommen ist. Eine fromme Fassade, man beißt nicht. Ich werde nicht vergessen, ich bete zu Gott und mein Thema ist, höre Gottes Wort. Ich bete zu Gott. Ich habe zeitlang so, war sehr aktiv, sehr feurig in Jesus Christus. Ich wollte was für den Heiland tun. Habe hinten ganz groß draufgeschrieben, gerade du brauchst Jesus. Und ich bin stolz, ich bekenne den Namen Jesus. In meiner Bibel heißt es, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich bekennen, auch vor meinem himmlischen Vater. Und ich dachte, ich bin richtig. Bis ich irgendwo mal ein bisschen zu schnell fahre und jemand überhole. Und dann dreht er mit seinem Porsche die Scheibe runter und sagt, gerade du brauchst Jesus. Du, mir ist das Herz runtergerutscht. Ich habe gedacht, gleich im nächsten Parkplatz habe ich das Schild rausgetan. Es schießt, wenn ich anderen vorpredige, gerade du brauchst Jesus, muss ich als erstes vorangehen. Und dann habe ich eine Weile keinen Bibelspruch gehabt. Und dann haben die Christen gefragt, Bruder Matthias, bist du jetzt vom Glauben abgefallen? Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen Probleme, ich muss mit dem lieben Gott einiges besprechen. Und dann spreche ich mit dem lieben Gott. Und dann gibt er mir ein Bibelwort, genauso wie bei dieser Frau mit dem Abnehmen. Mir schmeckt's nicht. Da gibt mir Gott ein Bibel. Ich lese in der Bibel, so ein fortlaufender Bibellese wieder, lese ich, wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Da sagt er, nee, das ist nichts vom Heiland. Verstehst du, das ist nichts Vernünftiges. Wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Aber das hat mich dann losgelassen. Und das ist, wenn Gott zu einem redet, das lässt dich nicht mehr locker. Kannst dich strampeln, so viel du willst. Ich träume schon, wie der Spruch aussehen wird. Wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. habe ich gesagt, ich weiß, jetzt ganz klein schreiben, hinten auf der Scheibe, dass der Mann da hinten nicht lesen kann. Wenn ihr euch zankt und streitet, frisst euch nicht auf. Und dann habe ich das auch so gemacht. Gar nicht so groß, so dünnen Streifen genommen und dann aufgeklebt hinten. Wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu und nicht auffrisst. Und dann bin ich gefahren, habe Frieden gehabt. Dann haben die Geschwister gefragt, hast ja immer noch keinen Spruch. Habe ich gesagt, oh, doch, lies mal da hinten. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. So, und mit dem bin ich halt eine ganze Weile gefahren. Mein Auto irgendwo im Park hingestellt. Und dann komme ich zurück und dann an der Windschutzscheibe ist ein Zettel. Bitte rufen Sie uns an. Bin ich zuerst mal so ins Auto gegangen, ob da irgendwo ein Kratzer ist. Hat irgendwo jemand was angestellt oder was weiß ich. Dann rufe ich an und dann sagt mir, da meldet sich der Mann am Telefon, dann sagt er, sind Sie das mit dem Auto, mit dem Bibelspruch, da hinten, wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Dann sage ich, ja, um was geht's denn? Ja, wir waren an Ihrem Auto und meine Frau und ich wollen uns scheiden, aber da sind ja noch Kinder da und wir haben uns so gestritten und dann sehen wir das Schild an Ihrem Auto und das hat uns nicht mehr die Ruhe gegeben. Wir haben uns versöhnt und haben gesagt, wir sind ja Christen, wir glauben an Jesus und wir haben so zum Herzen genommen, dass gerade dieser Spruch für uns dort aufgeschrieben ist, wenn ihr euch zankt und streitet, so seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und das habe ich da, danke Jesus. Jetzt kann ich diesen Spruch wegziehen. Der Arbeit ist getan. Verstehst? Aber genau so ist, wie der liebe Gott zu einem redet. Dann bist du erleichtert. Und dann habe ich weggetan und dann wusste ich, ja, ich kann jetzt irgendwas anderes schreiben. Laodicea Christen. Weißt du, wir wollen was Großes tun. Aber zuerst mal will Gott uns verändern. Will Gott zu uns zuerst sprechen, bevor er zu anderen spricht. Weißt du, wir möchten gerne Zeugen Jesu Christi sein. Ich habe gemerkt, was das bedeutet. Zuerst muss Gott zu mir reden, mich verändern, mir eine neue Orientierung geben. Laodicea Christen. Das ist ein religiöser Einheitsbrei. Weder heiß noch kalt. Verstehst du? Und Gott sagt, ich spuck dich aus meinem Mund. Keine Begeisterung, kein Feuer, nur gleichgültig. So ein bisschen Idealismus, das können Atheisten auch sein, das können die Grünen sollen idealistisch eingestellt sein, das können politische Gruppen und so weiter. Keine Begeisterung mehr, keine Liebe mehr, nicht heiß und nicht kalt. Nichts. Und genau das ist ein Problem heutzutage. Schau doch die Christen an, schau doch dich selber an. Weißt du, du musst nicht die Christen angucken, guck dich selber im Spiegel mal an, im Spiegel Gottes. Bin ich wirklich heiß? Habe ich noch die erste Liebe? Bin ich wach? Oder penne ich auch, so wie die anderen auch? Weißt du, wir passen uns so gerne der Masse der Gesellschaft an. Weißt du, wann hat der Herr das letzte Mal zu dir gesprochen? Wir haben ein Lied, das wollten wir singen, aber Peter hat die Noten nicht. Wie lang ist es her, seit Gott zu dir sprach? Wie lang? Wann hat er das letzte Mal zu dir gesprochen? Und wenn er gesprochen hätte, hast du auch das getan, was er dir gesagt hat? Die Jungfrauen, ich denke nur an diese Jungfrauen, sie gehen dem Bräutigam entgegen, sie wollen ihr Bestes, sie wollen dem Heiland Freude machen, dem Bräutigam die Freude machen und sie nehmen kein Öl. 5 davon nehmen kein Öl mit. Hat Gott zu dir gesprochen? Mach dich bereit, die Endzeit, wir sind in der Endzeit. Und es kann ganz schnell ganz anders werden. Plötzlich wachst du auf und da gibt es kein Deutschland mehr. Hiob Kapitel 42, Vers 5. Weißt du, Gott will zu uns sprechen. Hat Gott zu dir überhaupt gesprochen? Du hast schon so viele Wunder, so viele Heilungen, so viele Segnungen erlebt. Ja, wunderbar. So viel Führung Gottes, du bist von Gott versorgt worden, ist ja dein Vater. Du bist gesegnet worden. Aber hat er zu dir gesprochen? Hat er überhaupt jemals zu dir gesprochen? Du hast eine Jesus-Erscheinung gehabt. Hätte auch der Kater dir erscheinen können. Es muss nicht unbedingt Jesus sein. In aller Liebe. Hat er zu dir gesprochen? Was hat er dir gesagt? Hiob Kapitel 42, Vers 5. Und der Mann war gottesfürchtig. Ich hatte von dir nur vom Hören und Sagen vernommen. Nur, was die Freunde erzählt haben, die Nachbarn erzählt haben, die Bekannten erzählt haben, der Pastor erzählt hat. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber als er dann in Schutt und Asche lag, weißt du, das sagt er, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Wunderbar, Halleluja, Lob und Dank. Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Aber da ist nichts passiert. Alles beim Alten geblieben. Ich hätte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber nun, da, wo ich mich schabe, wo ich alles verloren habe, wo alles abgebrannt ist, wo mir alles gestohlen wurde, da habe ich dich vernommen, was es bedeutet. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Bist geschockt. Weißt du, solange es gut geht, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, kann jeder, Entschuldigung, Depp singen. Aber lieg doch, verstehst du, krepierst ja bald. Hiob war im Koma, als er dort lag. 9 Monate hat er die Hölle durchgemacht. So sagen die Juden, seine Leidenszeit bestand aus 9 Monaten. 9 Monate macht er die Hölle durch. Ich hatte jetzt erst begreife ich, ach, muss ich so alt und dumm werden, dass ich das begreife? Nun hat mein Auge dich gesehen. Hier, wir haben ja Bücher von Wilhelm Busch, nicht von diesem Komiker, aber von dem Pastor Wilhelm Busch aus Essen, haben wir Bücher. Der hat sich hier in einer Berliner Gemeinde taufen lassen. Und er hat sich nicht nehmen lassen, seine Taufpredigt selbst zu halten. Und hat seine Taufpredigt, ich habe die Taufpredigt zu Hause, und die Taufpredigt lautete alt und dumm. Er hat über den William gesprochen. Man muss manchmal ganz alt werden. Weißt du, er hat als evangelischer Pfarrer die ganze Zeit sich gegen die Taufe gewehrt. Ja, mir reicht meine Kindertaufe. Es ist alles okay. Und dann irgendwann im Alter merkte er, das reicht doch nicht. So bisher hat mein Auge dich nur gesehen, vernommen, aber jetzt weiß ich aus meinem Inneren, was du bist. Und dann heißt es hier weiter, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Viele sind schon Jahrzehnte in der Gemeinde und Gott hat noch nie zu ihnen gesprochen. Die singen jeden Sonntag, die opfern, die geben den Zehnten. Aber Gott hat noch nie gesprochen. Ich denke nur an den Pharisäer, ein lieber Kerl. Ich möchte gleich 100 solche haben wie der Pharisäer. Das sind nette Leute, die machen nichts Böses. Die fasten 2-mal in der Woche, geben den Zehnten, was weiß ich alles. Aber zu denen hat Gott nie gesprochen. Und wir haben so viele Christen in der Christenheit, zu denen hat Gott nie gesprochen. Aber der arme Sünder schlägt in sich, Gott sei mir Sünder gnädig, und er geht gerechtfertigt aus dem Tempel. Da ist was passiert. Wenn Gott zu dir spricht, bist du nicht mehr der alte Knacker. Da ist was passiert. Man kann aktiv in einer Gemeinde sein, engagierter Christ, getauft, hunderte, tausende von Predigten gehört haben, Wunder und Heilungen erlebt, sogar Sündenvergebung haben. Danke Gott. Aber Gott hat noch nie zu ihnen gesprochen. Da ist nichts passiert. Weißt du, die kennen nicht mal das 1x1 des Glaubens. Nicht mal das. Weißt du, und halten sich schon für fortgeschritten. Ich bin schon so lange auf dem Weg. Oh Herr Gott, ich danke dir. Ich danke dir. Schau dir den Hiob mal an. Gotteswürdig, gesegnet bis über die Ohren. Der reichste Mann der damaligen Welt. Er glaubt, er kennt Gott, den Herrn. Gott hat ihn mächtig gesegnet. Sogar der Teufel beneidet den Kerl da. Verstehst du? Aber ich habe von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Bis er diesen Zusammenbruch erlebt. Bisher hat er nur Gott theoretisch gekannt. Aus der Bibel, aus den Schriften, aus den Predigten. Und bisher war er geistig unterbelichtet. Ein Blinder, ein Tauber, ein Lahmer. So wie der Apostel Paulus auch. Saul von Tarsus, der verfolgt die Christen, jagt sie bis in den letzten Winkel des jüdischen Reiches. Aber er ist blind, bis Jesus ihm begegnet. Da wird er noch blinder. 3 Tage lang, da betet er. Weißt du, etwas Merkwürdiges, warum steht das in der Bibel? Und siehe, er betet. Der Jude ist Weltmeister im Beten. 18er Gebet, jeden Tag leiert er darunter. Aber siehe, er betet. Und dann geht Ananias hin und öffnet ihm die Augen, bringt ihm die Botschaft Gottes, bestätigt das, was Saul von Tarsus unterwegs gehört hat. Jesus, und er sagt, du verfolgst mich, Saul. Geh in die Stadt und man wird dir dort sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Und dort war eine Gemeinde, dort war ein alter Bruder Ananias und er gehorcht. Ananias gehorcht und geht zum Saul hin. Und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir begegnet. Und er hat mir gesagt, Ich soll das und das tun. Das Bodenpersonal ist so wichtig. Ohne den Bodenpersonal wäre an Saul von Tarsus nie was geworden. Nie. Und er legt die Hände auf. Ich möchte nicht die Ananias gewesen sein damals. Das hat eine große Überwindung dem gekostet, dorthin zu gehen. Aber da war ein Jünger des Herrn. Und nicht alle Christen sind Jünger des Herrn. Lernen, was er gesagt hat. Nicht alle hören Jesus. Nicht alle Christen kennen Jesus. Weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich möchte ganz ehrlich sein. Ich möchte ehrlich sterben. Da verteile ich in Kiel wunderbare Traktate. Kennst du Jesus? Und die mir denken nichts dabei. Ich kenne Jesus, ja. Vom Studium, von der Bekehrung und so weiter. Dann verteile ich die Traktate. Und ich sehe noch wie heute. Und das war eine Predigt für mich. Ohne Prediger. Da war wahrscheinlich gar kein Prediger. Der Mann, der mit mir da geredet hat. Ich gebe so ein Traktat. Aber so grüne, es war genau die grüne Farbe. Ich gebe so ein Traktat. Kennst du Jesus? Der guckt es durch, liest sich und kommt zurück und sagt, darf ich Ihnen das wieder zurückgeben? Eine Frage nur. Kennen Sie Jesus? Ja, ich bin Pastor. Ich predige hier im Zelt. Missionszelt. Ich kenne Jesus. Habe Theologie studiert. Kenne Hebräisch, kenne Griechisch. Aber kennst du Jesus? Und dann liege ich im Bett, streite ich mit dem Mann im Geiste. Kennst du Jesus? Und ich muss sagen, ich bin zerbrochen. Bin gescheitert. Ich habe gesagt, lieber Gott, vergib mir. Ich predige anderen und ich selber kenne Jesus gar nicht. Er hat zu mir nicht gesprochen als solches. Kennst du Jesus? Und dann fing ich an zu fasten. Ich habe 40 Tage gefastet. Lieber Gott, ich will dich kennenlernen. Heiland, ich will dich kennenlernen. Ich kenne dich nicht. Ich möchte dich verstehen. Und erst am Ende der Fastenzeit begann Gott mit mir zu reden. Bin entsetzt. Und ich glaubte, ich kenne Jesus. Ich habe tausende von Predigten schon gehört und hunderte von Predigten selber schon gehalten und anderen auf der Straße verkündigt und selber. Weißt du, ich kenne Jesus, ja. Ich weiß, er ist für mich gestorben, für mich auferstanden, für mich in den Himmel gefahren, den Heiligen Geist, ich spreche auch in anderen Zungen, aber ich kenne ihn auch gar nicht so richtig. Und ich muss euch ehrlich heute, morgen genau das sagen. Ich bin noch immer auf der Suche nach Jesus, noch mehr von Jesus. Mehr vom Heiland. Nach mir, Herr, rede zu mir, noch persönlich, in der Einsamkeit, in der Stille. Darum sind so viele Christen gefrustet oder frustriert, leer, hungrig und so weiter. Und sie suchen, weil sie Jesus nicht richtig kennen. Sie kennen Jesus aufgrund der Dogmen, der Lehre, der Gemeinde, der Überlieferung. Aber ich hatte von denen nur von Hören und Sagen vernommen, mein Gott. Ich habe nur gelernt, ich war so fleißig. Ich habe aufgepasst, wie machen die das? Verstehst du? Ich war neugierig. Ich habe versucht herauszufinden, aber nur von Hören und Sagen, bis ich selbst, so wie dieser Hiob, einfach in Schutt und Asche war. Und nun liege ich im Staub und tue Buße. Wir können so viel über Jesus wissen, so viel über den Heiligen Geist wissen, so viel über Gott wissen. Vergiss es, alles Schmarrn. In aller Liebe, so schön du das weißt. Thomas von Aquin hat seine Doktorarbeit geschrieben, gab es nicht damals, aber Magister wahrscheinlich oder sonst was ähnliches, und schreibt eine wunderbare Auslegung und Lehre über die Trinität, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und als er dann fertig ist, dann übergibt er dem Papst seine Ausarbeitung über die Trinität, und das ist bis heute noch Standardwerk in der katholischen Kirche, Dreieinigkeit. Und in dem Moment, wo er das übergibt, vielleicht trifft ein Schlag, was weiß ich, fällt rückwärts. Die Leute denken, er ist gestorben, hat Schlaganfall oder was auch war. Er kommt zu sich, steht wieder auf. Und das waren die letzten, die ersten Worte, die er noch gesprochen hat nach diesem Schlag. Alles ist Stroh. Alles ist Stroh, was ich über Gott geredet habe, was ich über Gott geschrieben habe, was ich über Gott gepredigt habe, ist alles Stroh. Wahnsinn. Verrückt. Er hat Gott geschaut wahrscheinlich in diesem Moment. Wenn du einmal Gott geschaut hast, geht es dir genauso wie dem alten Hiob. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und alles, was ich bisher kannte, was ich bisher war, war alles Stroh. Mir ist Gott persönlich begegnet. Was alles vorher war, nur abstrakt. Theorie. Alles nur, ja, schön. Es war alles wahr. Es war keine Lüge. Aber es war Stroh. Wir brauchen Korn. Und nicht nur Stroh. Hören und Sagen. Bis Gott uns persönlich begegnet. Moses in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Hüte die Schafe seines Schwiegervaters. Suche Gott. Er war ein Gottsucher. Und wir haben genug Gottsucher auf dieser Welt. Bis er da plötzlich sieht, Mensch, der Busch, der brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und brennt und brennt. Schon den ganzen Tag. Und er verbrennt immer noch nicht. Bis er neugierig wird und geht dem Busch entgegen, mal gucken, was da los ist. Und plötzlich hört er eine Stimme. Moses, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist ein heiliger Boden. Und zum ersten Mal, und Moses war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, er war ein Priester, ein Hohepriester wahrscheinlich sogar noch dazu. Er war ein Gebildeter in aller Weisheit Ägyptens, im ganzen Totenkult, was zum Beispiel Jenseits, er wusste Bescheid, die jenseitigen Erfahrungen. Denn die haben Pyramiden gebaut, den ganzen Totenkult. Aber er hat Gott noch nicht gekannt. Moses, zieh die Schuhe aus, ich will mit dir reden. Du stehst auf dem heiligen Boden. Und so können wir fortfahren. Und dann nach Jahren, er ist 40 Jahre unterwegs mit dem Volk Gottes, in der Gemeinde würde ich sagen. Und dann geht's weiter. Und plötzlich sagt Gott, als er ihn beruft, Moses, dort, du wirst mit mir an diesem Ort noch einmal vorbeischauen. Und Moses hat eine Verabredung mit Gott gehabt. In 2. Mose 34, Vers 2. Mach dich auf, mach dich bereit, steig in deine Frühe auf den Berg Sinai, stell dich auf den Gipfel und erwarte mich. Das ist, wie Gott zu dir reden möchte. Stell dich auf den Gipfel des Berges und erwarte mich. Und du sollst niemand mit hinaufnehmen zu dir. 2. Mose 34, Vers 2. Und überhaupt darf kein Mensch den Berg betreten, nur du allein. Mose hat eine Verabredung mit Gott, Gott will mit ihm sprechen. Und er steigt auf den Berg. Und das ist nicht leicht mit 80 Jahren oder vielleicht 84, 85. Kraxelt er da so einen Gipfel, Matterhorn hoch oder so was ähnliches in der Sinai. Aber es ist anstrengend, steig rauf, nimm niemand mit und nimm nichts mit. Eine gewaltige Herausforderung. Gott will zu dir reden. Und hier in der Wüste auf diesem Berg, da zeigt er, wie die Knechtschaft beendet wird. Da empfängt er die Gesetzestafel für das Volk Israel. Gott will Israel sein Gesetz geben, ganz konkrete Anweisungen. Aber steig auf den Berg, begegne mir ganz allein. Nimm niemand mit. In Jesaja 57, Vers 15, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Und ich wohne aber auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Und das ist, wie Gott redet. Demütig und verzagt. Aber Herr, das passt nicht mehr in unsere Welt. Positives Denken. Bin ich nicht mehr erfolgreich, wenn ich gedemütigt und verzagt bin. Und Gott sagt, ich gebe Hoffnung. Ich bereite dir Mut und so weiter. Aber du musst verzagt und mutlos werden. So ist, wie Gott zu einem redet. Das sind diese Seligpreisungen. Da ist die Bergpredigt, reines Herz, die werden Gott schauen. Das war mein Bekehrungsspruch. Da schreibt doch der Werner Heukebach und er streicht noch, bitte lesen Sie da im Neuen Testament die und die Worte. Selig sind die reines Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Und ich habe gleich am gleichen Tag noch dem zurückgeschrieben, ich bin kein Mörder, kein Dieb, kein Verbrecher, ich habe keine Bank ausgeraubt, ich habe ein reines Herz, ein reines Gewissen. Dann schreibt der gute Mann zurück, gehen Sie mal in sich. Haben Sie noch nie gelogen? Haben Sie noch nicht irgendwas so heimlich mitgehen lassen? Wenn ich damals gelesen hätte, was die Wissenschaftler heute entdeckt haben, jeder Mensch lügt mindestens 200 Mal am Tag. Und dann bin ich in mir hineingegangen, schreiben Sie alles, was Sie als negativ empfinden, auf. Und dann saß ich da, habe ich zuerst mal ein dünnes Heft gekauft. Weißt du, was man in der Schule verwendet? Ich habe gedacht, da wird nicht viel zusammenkommen. Da fange ich an zu schreiben. Ich bin entsetzt, was mir so alles einfällt. Wenn du über dein Leben nachdenkst, da fällt dir unmögliches Zeug ein. Zuerst war Blabla, aber dann war es konkret. Das und das und das und das und das und das. Und das nächste Heft gekauft, nach 3 Wochen war ich fertig. Dann schreibe ich, was soll ich jetzt machen? Bekennen Sie Ihre Sünden dem Herrn Jesus Christus und er wird Ihnen Ihre Sünden vergeben. Habe ich gesagt, wie mache ich das? Ich war noch nie in der Kirche, ich weiß gar nicht, wie macht man? Ich habe keinen Priester, wo ich beichten kann und das werde ich wahrscheinlich auch nie tun, dass ich vor Menschen meine Sünden bloßstelle. dann zum ersten Mal Krawatte gekauft, Krawatte angezogen, dann stand ich da in der Zimmertür zu, wo niemand hört und niemand sieht. Ich dachte, lieber Gott, hier stehe ich und ich bekenne meine Sünden, meine Schuld. Das und das ist in meinem Leben gewesen. Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich so ein Verbrecher bin, ein Sünder. Was weiß ich, mein Herz ist nicht rein. Ja, weißt du, man singt bald mit Kindern, das Herz ist, mein Herz ist klein und mein Herz ist rein und so weiter. Aber das alles war bei mir gar nicht der Fall. Lese ich vor, denke jetzt, dieses Heft darf niemand in die Hände kriegen. Oder die Hefte. Darf niemand in die Hände kriegen. Und wir haben damals noch so mit so Ofen, Badeofen gehabt, wo man geheizt hat das Wasser und dann reingesteckt, verbrannt. Und wie ich noch, nachdem ich fertig war, noch vergewissert, es ist wirklich verbrannt. Es war verbrannt. Und ich habe Frieden gehabt. Ich habe Frieden gehabt. Von dem Moment habe ich Frieden gehabt. Meine Sünden waren vergeben. Aber dann werde ich noch verrückter. Verstehst du, wenn du schon verrückt bist, wirst du noch verrückter. Und plötzlich fangen bei mir Schraubenschlüssel und Schraubenzieher und Hammer und was weiß ich zu sprechen. Ich bin gestohlen. Ich bin gestohlen. Ich habe ja nichts gestohlen. Ich habe nur organisiert. Das habe ich organisieren genannt. Und dann hat der Herr mir noch die nächste Etappe gelehrt. Weißt du, und ich bin immer ständig beim Lernen. Höre Gottes Wort. Ich würde nicht sagen, so spricht der Herr. Nein, ich bin gestohlen. Ich habe mir nichts mehr getraut anzurühren, weil das meiste war bei mir sowieso gestohlen. Organisiert. Und dann habe ich die Sachen zusammengepackt und meine Firma zurückgegeben. Deshalb habe ich alles aus der Firma mitgehen lassen. So nebenbei eingesteckt. Keiner hat kontrolliert. Über die Hintertür. Und weg war ich. Aber Gott hat mich gesehen. Mein Herz hat es gesehen. Und mein Geist. Und nicht, mein Chef hat es nicht gesehen, aber das war in der unsichtbaren Welt bekannt. Ich bin gestohlen. Bis ich die Dinge zurückgegeben habe. Weißt du, Gott redet zu uns und er will, dass wir auch die Dinge lösen. In Ordnung bringen. Bevor du Gott begegnest, wird er zuerst mal in deinem Leben ganz schön aufräumen. Bevor er zu dir spricht, wird er aufräumen. Weißt du, und Gott hat zu mir gar nichts mehr anderes gesprochen. Ich bin gestohlen. Ich bin gestohlen. Ich bin gestohlen. Verstehst du? Alles, was in meiner Umgebung war, war gestohlen. Nur ein paar Klamotten, die ich hatte, die waren gekauft. Und erst als ich das gelöst habe, hat Gott wieder zu mir weitergeredet. Gott spricht oft nicht mehr zu uns weiter, bevor wir nicht diesen Punkt abhaken und abarbeiten. So war es bei mir. Und dann durfte Gott schauen. Ich musste das alles ganz allein machen. Wisst ihr? Und ich bin Gott dankbar, dass ich das allein tun durfte. Du sollst hören. Du sollst deinen Teil beitragen. Das, was du kannst. Kauf dir die Bibel, wenn du keine hast. Weißt du, du hast Geld für Zigaretten oder für Schnaps. Und du solltest wenigstens Geld haben für deine Bibel. So viele Christen sagen, ich habe kein Geld für die Bibel. Kauf dir in jedem gescheiten Buchladen. Wir haben auch genug Bibeln hier. Kauf dir eine einfache Bibel, die du gut lesen kannst. Und der Mann in der Bibel da, dieser Kämmerer, hat sich in Jerusalem so eine Buchrolle gekauft von Jesaja und dann liest er, versteht überhaupt nichts. Weißt du, mach, ist kein Problem, wenn du in der Bibel nichts verstehst. Lies weiter. Zum Augustinus seine Bekehrung war, weißt du, Gott, ich will dich erleben, ich will dich erfahren. Seine Bekehrung war, er ist im Garten, liegt in Sonne, Liegestuhl und sonstig und auf der anderen Seite ist ein kleines Mädel, die übt für die Sonntagsschule. Nimm und lies, nimm und lies. Und sie übt da diese Melodie zu singen. Nimm und lies. Und das hört der Augustinus und denkt, liebe Zeit, das Mädchen, nimm und lies. Und er hört die Stimme des kleinen Mädchens, das war die Stimme Gottes. Nimm und lies. Das war seine Bekehrung. Er hat angefangen, die Bibel zu lesen, Wort Gottes zu lesen, das Neue Testament. Na gut, Neues Testament gab noch nicht in dieser Form ganz groß, aber die Heiligen Schriften, was die Christen gelesen haben. Nimm und lies. Und so ging es hin und her. Nimm und lies. Und es geht nicht mehr aus den Ohren. Nimm und lies. Und genauso mit der Bibel. Nimm und lies. Halleluja. Fang an zu lesen. Und dieser Kämmerer liest diese Schriftrollen. Versteht überhaupt nichts, sagt Gott, lieber, kannst du nicht zu mir anders reden in Äthiopisch und meiner Sprache? Ich verstehe doch gar nicht, was da drin steht. Und dann kommt plötzlich auf dem Wagen hochgesprungen einer und sagt, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Du siehst, wenn du anfängst, Gott zu suchen, wird Gott dich auf den Sprung bringen. Wird irgendjemand dir in die Quere schicken, dir einen Zettel in der Hand drücken oder eine Pistole und sagt, nimm und lies. Weißt du? Und so hat dieser Mann Licht bekommen. Und dann kommen sie an eine Wasserpfütze, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Das hat er gar nicht gelesen, stand nicht in der Jesaja-Rolle. Aber plötzlich, der Heilige Geist hat es ihm offenbart. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Halleluja. Sei fleißig, nach Gott zu suchen. Du wirst Gott begegnen. Du wirst Gott begegnen. Die meisten sind noch nicht reif, Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, ob du schon reif bist. Bei meinen Kindern habe ich messen lassen, ob sie reif sind in der Schule. Und da mussten sie einfach von der Hand das Ohr berühren. Und wenn sie das können, sind sie reif in der Schule. Da kannst du schon 7 Jahre sein, aber wenn du nicht rüberkommst, kommst du nicht rüber. Du bist noch nicht reif für die Schule. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Ah ja, du bist reif, sehe ich. Kannst in die erste Klasse gehen. Nein, sind wir reif für die Schule Gottes, für die Jüngerschaft, reif für die Segnung, reif für die Befreiung, reif für die Offenbarung? Sind wir reif, Gott zu hören, Gott zu sehen? Bisher hatte ich von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Du brauchst eine besondere Gnade von Gott, dass du reif wirst. Ich kann jetzt, jetzt verstehe ich was. Verstehst du, jetzt begreife ich was. Und dann spricht Gott. Er spricht zuerst mal durch Logos, das geschriebene Wort Gottes, Logos, Logik, weil es was logisch ist. Und dann kommt ein Rema, ein spezielles Wort, jemand sagt, da denkst du, Mensch, du liest Gedanken. Woher weiß denn das alles? Ich sage, Gott weiß alles, was du brauchst, was dir fehlt. Und dann beginnt plötzlich Gott in deinen Alltag zu arbeiten, zu suchen und zu forschen. Höre nicht nur auf den Buchstaben, sondern höre, was dazwischen, zwischen den Zeilen ist. Was ist die Botschaft? Was will der Herr wirklich von dir? Und dann merkst du plötzlich, Worte Gottes wirken Wunder. Worte Gottes wirken Wunder. Plötzlich, der Herr geht in die Tiefe. Er schürft nicht nur an der Oberfläche. Nein, er geht weiter. Und wenn du anfängst, Gott zu suchen, kommst du zuerst mal selbst in der Versuchung. Selbst in die Prüfung. Und Gott nimmt niemand auf, ohne einen Test zu machen. Aufnahmeprüfung. Gott beginnt zuerst mal, dich zu testen. Willst du überhaupt lernen? Bist du überhaupt lernfähig? Viele Leute sind nicht lernfähig. Und manche, die haben keine Schule besucht und die sind super intelligent, weil sie neugierig sind, weil sie lernen, weil sie sich interessieren. Und manche haben nur für die Prüfung gelernt. Nach der Prüfung haben sie alles vergessen. Gott nimmt niemand auf in den Himmel, wenn er nicht zuerst mal auf den Prüfstand gehabt hat. Wenn du zum Arzt gehst, geht's auch nicht besser. Da kannst du nicht sagen, Herr Doktor, ich bin krank. Da wird er sagen, wir werden dich untersuchen jetzt mal. Und genau das ist, wie Gott dich behandelt. Was für eine Medizin er dir verpasst. Und Gott untersucht uns. Er untersucht deine Seele, dein Herz, prüft Herz und Nieren. Das macht der liebe Gott. 5. Mose 8, Vers 2 noch ganz schnell. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ, um euren Trotz zu brechen, aber auch euer Herz zu prüfen und zu sehen, ob ihr wirklich den Weisungen des Herrn folgt. 40 Jahre auf der Probe, ob du dem Herrn richtig folgst. Denn euer Gott will nicht nur euch auf die Probe stellen, er möchte auch wissen, ob ihr ihn von ganzem Herzen und allen Kräften liebt. Und er will sehen, ob ihr ihm treu seid. Das ist, wie Gott uns prüft, bevor er uns weiter Gaben, Talente und Funde gibt. Prüft er, sind wir überhaupt treu? Ob wir ihm wirklich dienen? Ob wir wirklich seinen Weg gehen? Ob wir uns abbringen lassen beim nächsten Dummkopf, der uns über die Quere kommt? Sektierer oder Irrlehrer oder sonst was. Und Leute, die Gott gar nicht geschickt hat. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, bleib auf dem Weg Gottes und lass dich nicht beirren von niemand und nichts. Und dann heißt es weiter, er wird euch versuchen, ihr müsst damit rechnen, dass eure nächsten Verwandten, eure Freunde, sogar eure Geschwister, würde ich sagen, in der Gemeinde, versuchen werden, euch zu verleiten, anderen Göttern zu dienen. Und sie werden euch überreden wollen, dass ihr euch den Göttern der Völker zuwendet, den Kanaanitern da und Hethiter und Babylonier und weiß ich sonst noch was, die von in der fernen Umgebung wohnen. Bruder und Schwester, je größer die Versuchung ist, die Krise und so weiter, desto größer ist nachher die Gotteserkenntnis. Kennst du Jesus? Diese Versuchungen sind da. Weißt du, wir müssen, bevor wir zu Gott kommen, durch den Checkpoint gehen. Ha. Da musst du, da fliege mal heute, da musst du sogar deinen Gürtel ausziehen, Es fehlt nur noch, dass du die Hosen nicht ausziehen musst. Alles, was in den Taschen ist, raus, alles, Armbanduhr, du musst alles weg. Sogar die Schuhe. Geh mal auf eine Reise, flieg nach Amerika, da wird es noch besser untersucht, oder nach Israel. Das ist der Grund, warum viele Christen nicht weiterkommen. Sie sehen nur Schwierigkeiten, nur Barrieren. Psalm 119, ich will diese Worte gar nicht groß lesen, Psalm 119, Vers 58 bis 63. Mit ganzem Herzen suche ich deine Güte, sagt David. Ich überdenke meine Lebensführung. Ich beeile mich und ich schiebe nichts auf, das auszuführen, was du mir befohlen hast. Denk drüber nach, Gott hat geredet. Ich bin ein Freund für jeden, der dich ehrt. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ist nämlich, warum wir nicht weiterkommen. Herr, ich trete auf der Stelle. Du brauchst den Sinn Jesu. Meine Schafe hören meine Stimme. Die haben die gleiche Wellenlänge. Nur der findet den Weg, dem der Geist Gottes Zeugnis gibt. Und ihr werdet inne werden, ist das von mir oder nicht. Du musst selbst hundertprozentige Gewissheit bekommen. Das, was der Pastor macht, tut es predigt von Gott. Du musst prüfen. Sogar meine Worte musst du auf die Waagschale legen. Überlegen, hat er wirklich die Wahrheit gesagt? Ist das vom Heiligen Geist? Und du darfst dir Gedanken machen. Deshalb heißt es in der Bibel, lass zwei oder drei weissagen und die anderen sollen prüfen. Ist das von Gott? Bewegt er sich in die richtige Richtung? Kommen wir Gott näher? Berühren wir den Saum seines Kleides? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort immer noch lebendig ist. Dein Wort verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Dein Wort ist wie ein Schwert, wie das Felsen sprengt. Mark und Seele trennt und Felsen zerschmeißt. Und ich danke, dass du das lebendige Wort in unserer Mitte, in unser Leben aufrichten wirst. Danke, Herr Jesus. Halleluja, rede zu meinen Geschwistern, rede zu mir, rede zu uns allen. Neu, Herr, wir brauchen wieder ganz neu die Stimme des Heiligen Geistes in unserer Mitte, in unserem persönlichen Leben, in unserer Situation. Gib uns ein Wort, o Herr, ein frisches Wort von deinem Thron, von deinem Angesicht. Amen.